Willkommen bei Reitstall Revolution, dem Business-Podcast für alle Pferdehofbetreiber, Reitschulbesitzer und selbstständigen Pferdeexperten. Mein Name ist Nicolette Menge, ich bin Pferde-Business-Expertin und begleite dich mit meinen wertvollen Tipps und Strategien auf dem Weg zur echten Marke in der Pferdewirtschaft. Die Mission? Erfolgreich und zufrieden in der Pferdebranche, ohne Preisdiskussion und mit der Wertschätzung, die du verdienst. Und da heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reitstall Revolution. Schön, dass du heute wieder mit eingeschalten hast. Ich habe wieder einen Special Guest eingeladen. Herzlich willkommen, Annika Laubner. Sie betreibt eine Reitschule in Gütersloh und das schon seit 2008. Aber vor 8 Monaten hat sie nochmal einen ganz großen Break gemacht und ihre Reitschule umstrukturiert. Aber davon erzähle ich dir jetzt nicht selbst, denn ich heiße erstmal Annika. Herzlich willkommen bei Reitstall Revolution. Schön, dass du da bist. Ich habe schon kurz über dich erzählt, aber stell dich doch einfach mal selbst vor. Wer bist du? Was machst du? Und was hast du uns doch so zu erzählen?
Ja, hallo. Also ich bin Annika, ich komme aus Gütersloh, bin seit 2008 selbstständig, wie du gerade schon erwähnt hast, und bin Pferdewirtschaftsmeisterin, Trainerin, habe mich in den letzten Jahren immer mal wieder fortgebildet und habe mich auf Sitz und Gleichgewicht spezialisiert und habe ja im Prinzip eigentlich erst richtig im Januar dann meine Reitschule umstrukturiert und habe jetzt eine komplette Erwachsenenreitschule daraus gemacht. Und ja, da bin ich jetzt gerade bei, das weiter auszubauen, und das funktioniert im Moment wirklich ganz gut.
Das klingt richtig gut. Magst du den Podcast-Hörern? Das sind ja vorrangig Menschen mit eigenem Pferdebetrieb, eigener Reitschule. Einfach mal kurz erzählen, was dich bewegt hat, deine Reitschule umzustrukturieren.
Ja, also wie gesagt, bin ich seit 2008 selbstständig und ich habe in den letzten Jahren ganz, ganz häufig immer wieder an dem Punkt gestanden, ob das wirklich das ist, was ich wirklich möchte und ob ich wirklich mit der Selbstständigkeit weitermache, weil es war schon so, es hat irgendwie funktioniert, aber es war immer dieses irgendwie. Es hat gelaufen, ich hatte Kunden, ich hatte genug Nachfragen, aber es war irgendwie immer so dieses Bedürfnis in mir, dass ich gedacht habe, ich bin damit nicht wirklich glücklich und nicht wirklich zufrieden. Und wer mich im näheren Umfeld kennt, der wird immer wieder sagen, ah, du hast in den letzten Jahren so oft gesagt, dass du den Betrieb eigentlich gar nicht weiterführen möchtest, weil halt immer wieder so, ich weiß nicht, meine innere Stimme hat immer wieder gesagt, ich weiß nicht, ob ich das wirklich bis 60, 70 machen möchte. Ich konnte aber gar nicht wirklich definieren, woran lag es, weil der Betrieb lief ja irgendwie. Und ich hatte auch wahnsinnig tolle Mitarbeiter. Aber es war halt immer irgendwie so eine Hintergrundstimme, die gesagt hat, das macht dich alles so nicht glücklich. Und dann waren zwei Punkte. Einmal meine Hauptmitarbeiterin, die ich hier drin hatte. Also ich hatte tatsächlich letztes Jahr im Januar noch 8 Mitarbeiter. Also wir waren 9 Leute. Ich hatte eine 35-Stunden-Kraft und 7 Aushilfen hier drin. Und meine 35-Stunden-Kraft, mit der habe ich mich ganz gut verstanden, die sagte halt irgendwann, Mensch, du Annika, ich will irgendwann mal schwanger werden und ein Kind kriegen. Und was machen wir denn dann? Und dann war bei mir immer, dass das so im Hinterkopf gekreist hat und ich gedacht habe, ja, was mache ich da? Ich wusste, ich muss dann einen neuen Mitarbeiter suchen und finden, jemand, der das genauso macht wie ich. Und das war für mich immer, dass ich gedacht habe, boah, diese Mitarbeitersucherei, ich habe da einfach auf Dauer keine Lust drauf. Und die ganzen Aushilfen, die ich drin hatte auch, die sind dann, das waren gute Leute, aber die sind alle immer nur ein paar Monate geblieben und dann waren die wieder weg, dann musstest du wieder neue Leute suchen. Dann war es auch so, dann habe ich extra für die Aushilfen neue Reitgruppen erschaffen, weil auch die Reitschüler gesagt haben, Mensch, ich möchte bei dem und dem gerne Reitunterricht nehmen. Ja, und der ist dann nur 3, 4 Monate da gewesen und auf einmal wieder weg gewesen. Und dann musstest du wieder irgendwie organisieren, machen, tun und zusehen, dass du irgendwie deine Reitschüler, die du da gerade erst neu in die Gruppe gepackt hattest, trotzdem irgendwie wieder zufriedenstellst. Und das hat mich irgendwie nicht mehr zufriedengestellt, tatsächlich. Und da war dann so der Gedanke, dass ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwas verändern.
Man hat in deiner Geschichte jetzt oder in den Ausführungen ganz krass gemerkt, dass da viel mit Druck war, ne? Also viel Druck so leisten müssen, irgendwie alles am Laufen halten müssen. Und wenn man jetzt an so eine Umstrukturierung denkt, dann ist es ja eine total große Veränderung. Und Veränderungen machen ja auch immer ein bisschen Angst. Was waren denn so deine größten Ängste, wo du sagst, da habe ich echt lang gezögert? Also das hat mich aufgehalten eine Weile.
Also tatsächlich ist es wirklich so, dass man ja immer als Hofbesitzer, als Reitschulbesitzer guckt, was nehmen andere Reiterhöfe hier im Umkreis so an Geld, ne? Und das war bei mir auch immer im Fokus, dass ich gedacht habe, boah, die, was ist ich, der Reitstall XY hier 3, 5 Minuten von mir nimmt das und das für eine Reitgruppe. Du kannst da nicht drüber gehen, weil bestehender Betrieb seit viel mehr Jahren als ich, hat vielleicht auch schon irgendwie mehrere Meister auszubilden, hast du nicht gesehen. Und das war immer so dieser Konkurrenzgedanke, dass ich gedacht habe, okay, wenn du jetzt teurer wirst, dann kommen die Leute nicht mehr zu mir und dann verdiene ich kein Geld mehr. Und was passiert dann mit meinem Betrieb? Wobei dann aber auch ganz häufig immer wieder der Gedanke war, ja, was ist denn überhaupt, wenn du nicht mehr selbstständig bist? Nicht eventuell doch zufriedener stellen, wenn du einfach irgendwo ganz normal einen Job suchst. Aber irgendwie haben wir ja nun mal einfach diese Leidenschaft in uns und sind ja nun mal einfach irgendwie dafür geboren, Powerfrauen zu sein, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, irgendwie auch so ein bisschen verrückt im Kopf, trotzdem an an dieser Selbstständigkeit zu glauben und wirklich zu sagen, ich ziehe das durch und das ist genau mein Ding und genau das möchte ich machen. War bei mir halt tatsächlich aber immer irgendwie, jetzt im Nachhinein kann ich das sagen, dass ich einfach sage, dieser Kinderreitunterricht, den ich vorher gemacht habe, das war einfach nicht meins. Und da wirklich für sich selber herauszufinden, was will man wirklich, das war wirklich tatsächlich auch sehr schwierig.
Das bekomme ich von sehr, sehr vielen meiner Kunden auch immer wieder gespiegelt, dass es ja da auch so ein Mindset-Thema gibt, ne? So nach dem Motto, darf ich denn überhaupt jemanden ausschließen auf der einen
Ja.
Seite? Also zum einen natürlich aus dem Aspekt, darf ich das aus ethischen Gründen, soziale Gründe oder aber auch das Thema, darf ich mir das herausnehmen, Kunden abzulehnen, ne? Aus wirtschaftlichen Gründen. Das wird ja auch ganz oft so thematisiert. Wir müssen ja alle Kunden annehmen, ne? So sinngemäß, wir können ja froh sein, dass wir Geld verdienen und so weiter und so fort. Und da ist
Genau.
dieses Mindset, den Kunden zu filtern, sage ich mal, ja eine echte Herausforderung an den Betriebsführer,
Absolut.
kann man sagen.
Ja.
Ne? Du hast das da highlife erlebt. Hat sich das für dich bewahrheitet? Also deine Ängste, waren die berechtigt? Wie waren denn so die Reaktionen von den Kunden?
Die Reaktionen waren tatsächlich unterschiedlich. Also am Anfang muss ich aber auch dazu sagen, ich bin das mit der Umstrukturierung ein ganz kleines bisschen falsch angegangen. Also ich hätte wirklich, bevor ich also ich habe ja wirklich zu Juli 23 alle Gruppenabos gekündigt und bin dann komplett auf Einzelunterricht übergeswitcht. Und habe das aber einfach nicht richtig propagiert und habe einfach das gemacht und habe aber den Leuten nicht wirklich richtig gesagt, hey, ich höre jetzt mit den Gruppen auf, aber ich starte jetzt mit den Einzelstunden. Und das war mein wirklicher richtiger Fehler, weil dann kursierte hier erst so ein bisschen so, ach Annika, ja wieso, die hört doch auf mit Reitunterricht. Und dann war einmal so wirklich, das war in so ein tiefes Loch fallen, wo ich mir denke, so nein, ich höre ja nicht auf, sondern ich strukturiere mich um, das ist ja was völlig anderes. Aber da wieder die Leute rauszuholen, weil sowas wird ja wirklich schnell erzählt und geht ja schnell rum, das höre ich auch teilweise sogar jetzt noch bis zum Sommer rein. Ach, du machst wirklich noch Reitunterricht? Und ja, es waren wirklich auch Kunden, die vor mir standen und gesagt haben, ja, also 75 oder 120 Euro für eine Reitstunde, wer bezahlt das denn? Ne? Und dann habe ich wirklich immer wieder zwischendurch gedacht, bezahlen die Leute das wirklich? Aber ich muss wirklich sagen, das hat sich absolut alles gar nicht bewahrheitet. Ich bin ja jetzt seit 8 Monaten wirklich komplett in dieser Umstrukturierung, weil ich halt nach Juli letztes Jahr, wo ich den Cut gemacht habe, leider im September mir noch mein Sprunggelenk gebrochen hatte und 4 Monate Komplettausfall hatte, habe ich dann im Januar wirklich erst richtig gestartet und bin wirklich absolut positiv begeistert, auch von der Reaktion meiner Kunden und habe tatsächlich wirklich jetzt dadurch auch, ja, ich würde sagen, fast 80% komplett Neukunden im Betrieb. Also es sind dann natürlich dadurch, dass ich vorher auch viele Kinder hatte, die meisten Kinder dann wirklich auch weggegangen und in eine andere Reitschule gegangen und sind beim Gruppenunterricht geblieben, was ja auch völlig in Ordnung ist. Jeder muss für sich selber herausfinden, was er gerne möchte. Und habe dann jetzt aber wirklich so meine, ja, Wunschkunden quasi wirklich jetzt im Betrieb.
Sehr, sehr gut. Also man merkt auch, wie du das erzählst, dass du da sehr gefestigt inzwischen bist. Es ist ja, wie du das gerade schon gesagt hast, du hast am Anfang ein bisschen falsch angegangen. Es ist ja nicht nur die Preiserhöhung, die wir absolvieren müssen. Da steckt ja eigentlich in dieser Umstrukturierung, wie wir es immer so schön nennen, manche haben mich auch schon gefragt, was meinst du denn immer damit? Vielleicht kannst du das mal aus deinen Worten erklären. Was ist denn noch bei diesem Prozess, ne? Also, dass wir uns das nicht so vorstellen, als ob einfach nur der Preis erhöht wurde. Was ist denn für dich noch so wirklich entscheidend bei diesem Prozess gewesen? Also, wo sagst du,
Ja.
das war wichtig?
Also ich bin ja letztes Jahr, als ich dann diese 4 Monate Ausfall hatte, wirklich durch Instagram auf dich gestoßen. Und wir hatten, glaube ich, im Dezember, Januar, ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir den Call zusammen hatten. Und das war für mich wahnsinnig inspirierend, einfach immer wieder daran zu denken, man muss sich von der breiten Masse abheben und muss halt einfach wirklich eine Marke entwickeln, dass man halt wirklich ganz klar sagt, was biete ich an, was ist wirklich mein Fokus, was mache ich anders wie die anderen. Und dann halt wirklich tatsächlich das Marketing hochschrauben. Also ich habe am Anfang auch immer die letzten Jahre gedacht, ach, du hast so viele Nachfragen, du hast Warteliste. Ich hatte teilweise wirklich Leute auf der Warteliste, die standen da 2 Jahre drauf. Also das war Wahnsinn. Und dann denkt man sich ja immer, ja, man hat Nachfragen ohne Ende und dann braucht man ja auch kein Marketing großartig machen. Und Instagram war für mich tatsächlich wirklich immer auch ein total rotes Tuch. War einfach irgendwie immer so. Ich habe immer gedacht, oh nee, das ist was für junge Leute und ich habe da irgendwie auch keine Lust drauf, mich damit auseinanderzusetzen. Hab dann aber halt wirklich die Zeit auch genutzt, meine Finanzen durchzuchecken, bei Instagram mal wirklich aktiv zu werden, bin dadurch auch wirklich auf dich gestoßen. Und nach dem Call war wirklich für mich, dass ich gedacht habe, okay, du musst jetzt nochmal irgendwie ranklotzen und du musst jetzt nochmal irgendwie das Marketing hochfahren und musst dich mit dem Algorithmus auseinandersetzen. Und das habe ich dann tatsächlich auch getan und ich bin wirklich positiv überrascht. Also die ganzen Neukunden, die ich habe, die kommen fast überwiegend tatsächlich auf Instagram, habe da auch angefangen, Werbeanzeigen zu schalten. Und die Werbeanzeigen, die sind der Hammer. Also ich habe Leute, die kommen wirklich 50, 60 Minuten Autofahrt hierhin, nur für eine Reitstunde. Das hätte ich im Leben nicht geglaubt. Und die meisten sagen mir halt immer, dieses 1-zu-1-Konzept, das ist das, was die meisten wirklich wollen. Die wollen halt nicht als erwachsener Wiedereinsteiger in eine Reitschule und da in eine Achtergruppe mit Kindern zusammenreiten. Ne?
Nee,
Da
ganz
fühlst du
klar.
dich ja einfach als erwachsener Wiedereinsteiger total unwohl. Und das ist wirklich das, was ich am meisten aus dieser Umstrukturierung mitnehme, dass ich wirklich sagen muss, wenn man so eine Umstrukturierung plant, dann frühzeitig wirklich das Marketing hochzuschrauben und sich mit diesen ganzen Sachen zu befassen und da wirklich dann sofort diesen Break, den man dann vielleicht eventuell wirklich macht und Kunden auch verliert, was ja aber auch in diesem Prozess völlig normal ist, weil man danach ja wirklich Kunden dazu kriegt, die dann zu den Gegebenheiten kommen, die man dann ja angeboten hat und nicht die vorher schon waren. Weil das war auch so ein bisschen eine Herausforderung mit, ne? Dass die Leute dann halt wirklich auch ja vorher die Preise kannten und dann gesagt haben, nee, der Preis hat sich ja fast verdoppelt, ne? Und da muss man halt wirklich vorher seinen Weg finden, bevor man so eine Umstrukturierung macht.
Ja, super interessantes Thema, dass du das so sagst. Es ist leichter mit neuen Kunden dann ein sehr zufriedenes, ich sag mal, Arbeitsklima zu schaffen, ne? Auch so
Definitiv.
ein, ne, so zu
Ja.
Win-Win-Situation.
Ja.
Als wenn man den Bestandskunden überzeugen muss. Das ist
Ja.
wirklich ein Fakt. Den spiegeln mir alle meine Kunden wieder, den hast du mir wieder gespiegelt.
Ja.
Den hat, glaube ich, auch die Silke in unserer letzten Podcast-Folge erwähnt, dass dann auch Leute gegangen sind und die neuen einfach top passen. Ne? Das klingt natürlich auch immer so ein ganz kleines bisschen überheblich, so nach dem Motto, ach, wir pfeifen jetzt auf die, die da vorher da waren, aber das ist es eigentlich nicht. Ne? Also muss man wirklich
Nee,
sagen.
genau, das ist es nicht, weil es tatsächlich bei mir auch ganz, ganz häufig mit der Punkt war, also ich wohne ja auch auf dem eigenen Betrieb und es gab ganz, ganz häufig in letzter Zeit schon immer wieder das Thema, dass ich gedacht habe, boah, du fühlst dich auf deinem eigenen Betrieb überhaupt nicht mehr wohl, weil so ein ganz komisches Klima auf dem Hof geherrscht hat. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, weil eigentlich war jetzt nichts irgendwie, wo ich sagen würde, das war jetzt der Grund dafür, aber nach dieser Umstrukturierung und dadurch, dass wirklich dann ganz, ganz viele Leute gegangen sind und neue Leute mit reingekommen sind, hat sich auf einmal wirklich das Stallklima um 180 Grad komplett gedreht und man ist wieder gerne auf seinem eigenen Hof, was total bekloppt klingt, aber ich glaube, es fühlen viele jetzt mit. Und man hat einfach wieder Spaß an dem, was man tut, mit Leuten, die halt auch gerne hier sind. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und das hätte ich am Anfang nicht gedacht, muss ich wirklich sagen.
Ja, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe die Erfahrung machen dürfen, dass die, die schon immer leicht waren, also auch in der Vergangenheit leicht waren, Bestandskunden, die schon immer auf deiner Seite waren, wirklich ehrlich auf deiner Seite, dass die diesen Prozess auch mitgegangen sind. Also, dass man da auch doch ein oder zwei erkannt hat, wo man sagt, hey, das ist voll krass, die sind schon so viele Jahre da und die unterstützen mich wirklich. Und dann aber auch, also ich würde mal ganz fair sagen, das ist ein bisschen hart, aber sagen, die Spreu hat sich da deutlich vom Weizen getrennt, was so die Loyalität angeht, die einem
Ja.
ja oft in der Pferdebranche so vorgegaukelt wird. Ne? Also man hat
Ja.
ja oft so Kunden, da, wo man so denkt, boah, voll meine Best Friends und so, ne? Und dann fängst du an, eine Anforderung zu stellen, die ja am Ende eigentlich nur so deine Existenz betrifft und ganz, ganz wichtig für dich ist, und nichts mit der Freundschaft zu tun hat, sondern eigentlich eben nur diese, also nur in Anführungsstrichen, aber eben auf einer ganz anderen Ebene stattfinden müsste. Und dann gibt es da Menschen, die dich hardcore enttäuschen, aber es gibt halt aber eben auch die anderen, wo du denkst, krass, ich hatte in meinem Kopf Angst, dass sie mir das übel nehmen, aber sie haben sich wieder als echte, da kann man vielleicht sogar wirklich sagen, echte Freunde bewiesen. Also das sind nicht viele, aber es gibt sie, oder? Was
Ja,
ist ein, ja.
das ist definitiv, würde ich genauso unterschreiben. Also das ist auch nochmal eine Herausforderung mit, die wir als Stallbetreiber ja auch immer haben, dass man beruflich und privat so ein bisschen voneinander trennen muss. Und das fällt einem ja schon sehr schwer, weil man ja schon ziemlich nah und viel ja auch mit den Leuten irgendwie Zeit verbringt. Hier ist ja nun mal einfach so, die Leute sind, das ist ihr Hobby, die sind fast jeden Tag hier, man sieht sich jeden Tag, man redet ja auch viel und ich bin ja schon auch eine sehr offene Person. Und teile dann auch immer relativ viel mit den Leuten, manchmal auch zu viel. Und
Ja,
das hat
das
sich
fühle ich.
das hat sich tatsächlich jetzt wirklich bewahrheitet. Das ist auch für mich immer noch eine große Herausforderung, auch wirklich zu sagen, man muss privat und beruflich voneinander trennen. Aber da mit der Umstrukturierung hat sich tatsächlich wirklich die Spreu vom Weizen getrennt. Ja.
Ja, du hast gerade gesagt, das ist immer noch eine große Herausforderung für mich. Ja, wäre ich an dieser Stelle an einem Punkt, was mir in diesem Podcast immer ganz wichtig ist. Wir wollen ja sehr, sehr ehrlich sein und nicht immer einfach nur alles so rosa malen und erzählen, oh, das war so schön. Ne? Sag mal ganz ehrlich, jetzt nach 8 Monaten, worin liegen aktuell noch die Herausforderungen? Wo sagst du, da muss ich noch was stellen? Oder da erwarte ich noch Verbesserungen in den nächsten Jahren, Monaten?
Tatsächlich immer noch, also ich bin auch so jemand, man hat immer das Bedürfnis, sich für seine Preise zu rechtfertigen. Und das war früher schon so, das ist auch heute noch so. Also wenn wirklich jemand bei mir nachfragt, was kostet eine Reitstunde, und ich sage, für 45 Minuten nehme ich 75 €, dann puh, ne, kommt ja schon manchmal, dass der eine oder andere sagt, das ist aber viel Geld. Und dann neigt man ja gerne dazu, wirklich dann in dem Moment auch zu sagen, ja, aber das muss ich nehmen, weil. Und das ist wirklich so ein Prozess, den ich für mich selber einfach auch durchmachen muss, dass ich das nicht begründen muss. Also klar, natürlich, ne, sagt man schon, du bekommst das und das und das dafür, aber halt nicht mit ja, aber. Und das ist wirklich eine sehr große Herausforderung für mich und die andere Herausforderung tatsächlich wirklich auch dieses Beruf-Privatlicht trennen, dass man da halt wirklich ganz klar sagt, so, okay, man lässt die Leute nur an bestimmten Meter auf sich ran und ansonsten ist wirklich alles andere beruflich und dann ist gut. Und dass man halt wirklich jetzt auch in diesem ganzen Marketing auch wirklich dran bleibt. Also gerade Instagram, dieser ganze Algorithmus, der verändert sich ja ständig und immer wieder. Und es gibt ja immer wieder andere Sachen, die man machen kann oder muss oder wo man drauf achten muss. Und das ist auch nochmal mit einer Herausforderung, da einfach immer auf dem Laufenden zu bleiben und wirklich immer mit der Zeit zu gehen. Das ist halt wirklich das, ne?
Eigentlich eine so typisch unternehmerische Aufgabe, ne? Aber für uns in der Pferdewelt nicht unbedingt gang und gäbe, ne? Also ganz oft ja Neuland, muss man ja wirklich sagen. Zu sagen, ich gehe diesen Marketingprozess mit, weil ja, das wird mir ja auch immer wieder gespiegelt, was du vor uns gesagt hast. Viele in unserer Welt ruhen sich so ein bisschen auf diesen Wartelisten auf, ne? Aus und haben, also du hast uns gesagt, da ist jemand seit 2 Jahren drauf gewesen. Also ohne, dass ich dir zu nahe treten will, aber es ist schon auch super krass selbstbewusst und du bist da nicht alleine, aber man merkt das gar nicht so, zu glauben, dass jemand nach 2 Jahren überhaupt noch will, ne? Und dann so im Kopf zu haben, ach ja, da steht ja da auf dieser Warteliste, ne? Also weil eigentlich, wenn man, die Frage ist, könnte ich denn wirklich die Menschen auf meiner Warteliste aktivieren? Ich glaube, da machen sich auch ganz wenige zu wenig Gedanken, ganz viele zu wenig Gedanken drüber. Und deswegen finde ich, du weißt ja, wahrscheinlich hast du es in, ich habe so ein paar Posts dazu. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Wartelistentyp, ne? Ich sage ja immer, man muss dem Kunden eigentlich direkt was anbieten und dann gucken, wo die Lücke ist, ne? Also deswegen bin ich ja so ein Freund von Online-Terminbuchung und halte bei uns immer so ein paar Slots frei. Einfach nur, damit ein Neukunde kommen kann erstmal. Weil das ist ja nichts, was man jetzt, also man heiratet ja den Kunden deswegen nicht gleich, ne? Und wenn er dann gekommen ist und man sagt so, also pass auf, den regelmäßigen Termin, den du dir wünschst, den habe ich jetzt noch nicht. Da ist voll, aber ich könnte dir anbieten, wir sehen uns vorerst mal über die Online-Terminbuchung, vielleicht ein, zweimal im Monat, wenn es dir hier gefällt. Und ich habe dich jetzt ganz bewusst auf dem Schirm und sobald was frei wird, rufe ich dich an. Na, dann ist man so mit dem Kunden in Austausch und kann wirklich sagen, das ist eine reelle Warteliste. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema. Ja, da bin ich gleich wieder ein Stückchen abgeschwiffen. Sag mal, Annika, so aus deiner Sicht, was ist der größte Gewinn, von deinem Neuanfang?
Der größte Gewinn von meinem Neuanfang ist auf jeden Fall, endlich den Kundenstamm zu haben, mit dem man gerne arbeitet und dass ich wieder Spaß habe an der Arbeit. Das ist wirklich das, wo ich am meisten sagen würde, das hätte ich nicht gedacht, dass ich wirklich wieder mit so einem Enthusiasmus wirklich gerne Reitunterricht gebe, auch teilweise jetzt über die Sommerferien wirklich von 10 bis 20 Uhr immer wieder so im Durchschnitt durch. Ja, und dass Leute halt einfach dir auch, dass die hier sind und dass die gerne hier sind und wirklich dann auch dir direkt das Feedback wiedergeben, dass dieses Konzept, was ich jetzt habe, halt genau das ist, was sie wollen und was ich dann halt auch wieder mit einer Leidenschaft zurückgeben kann. Also diese Win-Win-Situation halt einfach, ne? Die Leute sind gerne hier, ich arbeite wieder gerne. Das ist wirklich das, was am meisten daraus, was ich daraus gewonnen habe.
Okay. Ich habe eine Frage, die ist mir gerade im Kopf gekommen. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Die habe ich dir vorher nicht geschickt. Und deswegen improvisieren wir jetzt hier. Aber ich glaube, du bist so ein Profi, du kriegst das auf jeden Fall hin. Du warst ja schon immer Reitschule, aber du hattest auch Pensioner. Ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Und wenn ich mich noch ganz richtig erinnere, dann hast du irgendwann gesagt, darauf verzichte ich im Notfall und hast da keinen Fokus mehr hingelegt. Ich glaube, inzwischen hast du nur noch wenige, wenn überhaupt, ne? Und die sind einfach da, weil sie da sein wollen. Aber für dich ist die Reitschule dein neues Fokusprodukt.
Also da müsste ich jetzt auch ein ganz kleines bisschen weiter ausholen. Ich versuche mich mal kurz zu fassen. Ich hatte immer schon Pensionspferde. Damals war das schon, dass ich gedacht habe, naja, die bringen zusätzlich so ein bisschen Geld zur Reitschule rein. Und letztes Jahr mit der Umstrukturierung dann zu dem Cut im Juli hatte ich halt ganz viele Reitschulpferde tatsächlich an Reitschüler verkauft, die dann als Pensionspferd dann hier standen und geblieben sind.
Klassiker eigentlich, ja.
Genau, Klassiker, aber es war dann tatsächlich wirklich so, ich kann dir nicht sagen, was mit den Leuten manchmal passiert, aber wenn die vom Reitschüler zum Pferdebesitzer werden, dann werden die irgendwie komisch.
Ja, auch das fühle ich.
Genau. Und ja, dann war halt auch mit irgendwie, dass bei mir halt mit dieser ganzen Zeit, wo ich ausgefallen bin, mir meine Finanzen vorgenommen habe und echt gedacht habe, okay, was ist, wenn du eigentlich gar keine Pensionspferde mehr hättest? Wie würde sich der Betrieb dann entwickeln? Und im ersten Moment denkt man ja wirklich so, ich hatte 15 Pensionspferde hier. Im ersten Moment denkst du dir, okay, wenn 15 Leute, ich habe zu der Zeit 350 Euro genommen für den Stall, 350 Euro nicht mehr bezahlen, dann fällt dir ja Summe X als Einnahme erstmal weg. Aber wie verändert sich dann alles andere? Meine Arbeitszeit, weil du nicht mehr so viel misten musst, die Heufütterung, die Strohfütterung, das Einstreuen, die Mistentsorgung, das war einfach auch nochmal ein riesengroßer Punkt, weil ich hier halt nicht die Möglichkeit habe, ich mache weder mein Heu selber, ich muss alles zukaufen, noch habe ich irgendwie die Möglichkeit, meinen Mist auf die eigenen Wiesen zu bringen. Also ich muss alles wirklich entsorgen lassen. Ich habe hier auch keine Biogasanlage, die das nimmt. Also das kostet mich halt pro Mistcontainer wirklich richtig viel Geld. Und das sind alles so Faktoren, ich glaube, da machen sich auch die Einsteller nie Gedanken drüber. Und dann war halt nochmal, ja, weiß ich auch nicht, zu der Preiserhöhung im Januar war dann halt auch so, dass ich dann die Stallmieten angehoben hatte. Und da gab es dann halt nochmal wieder so ein bisschen hier diesen ganzen Umschwung im Betrieb. Und es sind dann tatsächlich zu März ja fast alle Einsteller gegangen. Ich habe jetzt noch 4 Leute hier, ansonsten der Rest ist wirklich weg. Und im ersten Moment denkt man natürlich so, puh, wenn die jetzt auf einmal wirklich ab Mai alle nicht mehr bezahlen oder ab April, dann fällt die echt das und das weg. Und der erste Monat war natürlich schon schwierig, weil ja die Umsatzsteuer, ne, immer im Monat danach bezahlt wird und so weiter. Und du zahlst dann ja quasi im Juni noch die Umsatzsteuer für April und so weiter. Und das ist natürlich dann schon eine schwierige Sache, weil du ja quasi einen Umsatz bezahlst, den du ja aber vor 2 Monaten schon hattest und den du jetzt gerade aber gar nicht mehr hast. Und da muss man halt schon echt so ein bisschen haushalten, genau gucken, genau wirtschaften. Bei mir war es halt nochmal die Herausforderung mit, weil ich halt diese 4 Monate komplett Ausfall hatte, die ich dann noch zusätzlich mit reinarbeiten musste und die dann nochmal mit in diese ganze Situation gespielt hat. Und ich bin da auch ganz ehrlich, ich habe im ersten Halbjahr wirklich ganz häufig darüber nachgedacht, schaffe ich das wirklich mit dem Betrieb, den jetzt wirklich komplett mit der Umstellung auch zu halten oder nicht? Also es war manchmal wirklich echt grenzwertig, aber ich habe mir da wirklich auch einmal professionelle Hilfe geholt und habe es tatsächlich wirklich jetzt über den Sommer auch geschafft. Und jetzt im Moment muss ich wirklich sagen, es war die goldrichtige Entscheidung, wirklich das Ganze ohne Einsteller oder wirklich nur noch mit den paar Einstellern, die ich habe, weiterlaufen zu lassen, weil sich einfach die Kosten um, ich würde fast sagen, ja, 80% reduziert haben, ne? Also das ist wirklich Wahnsinn. Hätte ich vorher im Leben nicht gedacht. Also klar kann man sich das immer Pi mal Auge so durchrechnen. Aber das, was jetzt wirklich unterm Strich ist, also jetzt nur mal ein Beispiel, wir haben sonst einen Mistcontainer einmal in der Woche voll gehabt. Jetzt habe ich den alle 8, 9 Wochen voll. Und das ist ja ein riesengroßer Unterschied, wenn du 300 € für so einen Mistcontainer bezahlst.
Ja, auf jeden Fall.
Und Heu genau das Gleiche. Wir haben manchmal 12 Ballen Heu in der Woche gefüttert. Jetzt füttern wir manchmal nur noch 3, 4. Also
Ja.
das ist schon ein riesengroßer Kostenfaktor, der da einfach jetzt weggefallen ist, ne? Das
Ja.
ist schon Wahnsinn. Und das glaubt man am Anfang erst gar nicht, weil man immer denkt, ja, aber die bringen ja Geld, die bringen ja Geld. Aber wenn man sich das wirklich ausrechnet, dann habe ich eigentlich im Prinzip nur das Hobby von den anderen mitbezahlt. Das ist einfach leider so.
Ja, das ist eine ganz traurige Geschichte eigentlich an dieser Stelle, ne?
Ja.
Weil wir sind da in einer Bredouille, kann man eigentlich sagen, weil ja ein Stück weit von der Gesellschaft von uns erwartet wird, dass wir Pensionsplätze aufrechterhalten, wenn wir welche hatten. Beziehungsweise aber im Umkehrschluss auch erwartet wird, dass diese bezahlbar sind für die privaten Endkunden. Na, und da wird man ja schnell richtig hart an den Pranger gestellt und
Ja.
gesagt, hey, das kann sich ja keiner mehr leisten. Dann kommen natürlich so Worte oder Sachen dazu, Verurteilungen dazu, wie das ist ja teurer dann als meine Miete oder dann wohnt mein Pferd teurer als ich und so weiter und so fort. Es ist aber wirklich, und da wollen wir jetzt nicht zu sehr reingehen, weil das ist nicht Thema dieser Podcast-Folge, aber vielleicht, um da den Abschluss zu finden, und ich glaube, da sind wir beide uns definitiv einig. Es ist nirgendwo dieser böse Wille von den Pferdehofbetreibern zu sagen, wir gönnen euch euer Hobby nicht mehr oder wir wollen hier jetzt den
Auf
großen
keinen Fall.
Reibach machen, ne? Wir
Ja.
können es einfach nicht leisten. Das ist
Ja.
eigentlich der Fakt. Wir können es nicht leisten, weil die Dimension der Kosten dem Privatmensch in der Regel nicht wirklich bekannt ist. Also die sagen,
Genau.
also meine Erfahrung ist, sie sagen zwar, wir wissen schon, was das alles kostet,
Nee, wissen die nicht.
aber sie wissen es nicht, ne? Und da muss man wirklich sagen, hier muss ganz, ganz viel Aufklärung her.
Ja.
Ich darf mich in der glücklichen Situation schätzen, jetzt zum ersten Mal im 1:1 keine Reitschule, sondern einen Aktivstall zu betreuen. Ich bin super aufgeregt, weil ich weiß, dass ich meinen Job sehr gut machen werde, aber ich bin natürlich gespannt, wie die Reaktionen gänzlich dann, weil wir werden hier richtig hart Marketing machen, wie die Reaktionen dann am Ende sein werden. Gibt es diese Chance wirklich, dass man sagt, auch so wie es im Reitunterricht funktioniert, wird es für die Pension auch funktionieren? Ne? Also ich bin überzeugt davon, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein längerer Prozess ist, also ein
Ja,
bisschen länger dauert als
glaube ich auch.
Reitunterricht. Ne? Also
Ja.
das auf jeden Fall. Deswegen kann ich auch jeden Betrieb verstehen, der vielleicht 60 oder 100 Boxen hat, dass die davor große Angst haben, im Vergleich zu jemand, der vielleicht am Ende nur 20 Plätze voll kriegen muss, ne? Das ist wahrscheinlich einfacher. Aber da schweifen wir jetzt ab. Du hast schon erzählt, dass du das auf jeden Fall wieder machen würdest. Du hast eigentlich gerade schon die letzte Frage mehr oder weniger beantwortet. Deswegen traue ich mir noch eine zu stellen, wo ich ein bisschen teasern möchte, auch für dich. Ich habe dich ja sehr beobachtet nach unserem, ich glaube, das war das Webinar, was du als allererstes dann besucht hattest. Und bin dir dann gefolgt und habe gesehen, wie du dann auf Instagram losgestartet bist und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich auch gemerkt, du wirst immer selbstbewusster und jetzt startest du, ich weiß gar nicht, wann genau es losgehen soll, aber du startest jetzt auch deinen ersten eigenen Podcast.
Ja, richtig, genau. Das
Interessantes
ist
Projekt. Magst du darüber noch ganz kurz was erzählen?
ja, total verrückt darüber zu reden. Hätte ich auch im Leben nicht gedacht, weil ich immer gedacht habe, Gott, die ganzen Podcaster, ne? Aber es ist tatsächlich ja wirklich so, dass da draußen schon viele, viele Wiedereinsteiger, viele Erwachsene, glaube ich, einfach sitzen und sich einfach nicht trauen, den ersten Schritt zu machen, wirklich in der Reitschule anzurufen. und wirklich ihrer Leidenschaft, die sie vielleicht mal im jugendlichen Alter oder sowas mal nachgegangen sind, wirklich wieder aufzunehmen, weil man ja einfach im Alter viel mehr Angst hat, dass irgendwas passieren könnte, man steht mit beiden Beinen im Leben und so weiter. Das ist ja nun mal viel, was dahinter steht. Und das war so der Gedanke, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte die Leute, die sich vielleicht jetzt noch nicht trauen, wirklich eine Reitstunde zu buchen, trotzdem abholen und denen einen Einblick darüber geben, wie kann ein Wiedereinstieg funktionieren und laufen. Und das wird auch der Podcast halt hauptsächlich beinhalten. Gleichzeitig werden wir aber dann zwischendurch auch immer wieder mal so ein bisschen hinter die Kulissen meines Betriebes schauen, dass die Leute halt einfach auch mal so, worüber wir jetzt auch gesprochen haben, solche Sachen wie, was kostet überhaupt alles und was heißt das überhaupt, eine Reitschule zu führen, auch einfach mal so ein bisschen die Hintergrundwissen haben, dass sie halt einfach auch ein Verständnis für Kosten haben. Das ist es einfach. Und ja, jetzt habe ich aktuell gerade, weil ich ja letztes Jahr das Sprunggelenk gebrochen hatte, meine Platten rausgekriegt und liege jetzt hier und bin krankgeschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um dieses Projekt zu starten. Da bin ich jetzt gerade bei, habe die erste Folge fertig und werde jetzt die nächsten 1,5 Wochen noch die restlichen Folgen aufnehmen. Und wann ich genau damit rausgehe und starte, weiß ich noch nicht. Ich habe so ein bisschen Anfang November angepeilt, aber bis dahin muss ich halt wirklich erst ein paar Folgen fertig kriegen, dass die Leute halt, wenn dann auch sofort durchstarten können und erst dann wirklich auch die ersten Folgen direkt hören können.
Ja, das ist, da gehe ich voll mit. Vielleicht an dieser Stelle von meiner Seite für alle, die dann irgendwann vielleicht dir es gleich tun wollen und auch darüber nachdenken. Podcasten ist ja ein absoluter Trend und man muss ja auch einfach sagen, es hat für mich hat es auch immer noch so eine kleine mentale Wirkung, weil ich mir Dinge von der Seele reden kann. Das ist auch, wenn man dazu zu neigt, ist es echt eine coole Sache, um sich auch immer wieder selbst zu reflektieren und Ansporn zu kriegen. Ich möchte an dieser Stelle, weil ich ja doch schon ein klein bisschen Erfahrung habe, gerne etwas mitgeben. Und zwar ist es tatsächlich so, dass so eine Indikatorwoche oder Indikatorwochen, vielleicht ein, zwei, sehr, sehr zu empfehlen sind. Also wo man quasi mal sagt, man schießt jetzt mal jeden Tag eine Folge raus, vielleicht für eine Woche oder für zwei, je nachdem. Ich habe, glaube ich, eine gemacht mit Reitstall Revolution. Ich hatte davor auch schon mehrere Podcasts tatsächlich, wo ich das nicht gemacht habe. Bin dadurch auch nicht dran geblieben und jetzt dann, wo ich gesagt habe, jetzt gehe ich das nochmal richtig professionell an, seitdem habe ich auch dieses Fieber und es war einfach genial zu sehen, wie man dann gleich in den Analysen merkt, okay, die Leute bleiben jetzt dran, weil die das jetzt gerade fühlen, ne? Sie sind jetzt gerade mal mit dir so in dieser Woche und nutzen das und du verheiratest quasi deine Hörer gleich ein bisschen mit dir. Und das ist echt nicht schlecht, weil das dich selber auch so pusht, ne? Also wenn du dann sagst, jetzt bin ich Podcaster und die Leute hören mich auch wirklich, das macht schon Spaß, ne? Also und das kann ich empfehlen, also wirklich so eine Indikatorwoche einmal zu machen und dann geht das los. Und ich finde das großartig, dass du das machst. Wir sind an dieser Stelle tatsächlich auch am Ende. Es war super, super interessant und sehr, sehr angenehm wieder mit dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so offen über all das geredet hast und dass ich dich hier im Podcast begrüßen durfte. Und ja, ich wünsche dir natürlich weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Und wenn du dann soweit bist, kannst du mir ja auch den Link noch geben und ich kann ihn unter diese Podcast-Folge ja auch jederzeit noch später drunter machen. Das ist
Ja,
kein
gerne,
Problem.
das mache ich auf jeden Fall.
Ja, cool.
Ja.
Annika, dann vielen, vielen Dank. Bis ganz bald und ich verabschiede mich ganz herzlich von euch allen hier bei Reitstall Revolution. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder und bis dahin macht's ganz gut. Eure Nicolette. Ciao, ciao. Das war's für heute mit Reitstall Revolution. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann verpasse auf gar keinen Fall die nächste, indem du jetzt den Podcast abonnierst und lass doch auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.